Das Kind zappelt, vergisst die Sachen, kommt einfach nicht zur Ruhe. Und irgendwer sagt dann, vielleicht ADHS. Bevor dieses Wort aber im Raum steht und alles verändert, gibt's vier Dinge, die wir uns vorher unbedingt anschauen sollten. Schlaf, Struktur, Beziehung, Umfeld. Und in dieser Folge erzähle ich dir, was die Forschung dazu sagt und welche Rahmenbedingungen und Rahmenfragen jedes Kind verdient hat, bevor wir es irgendwo in der Schublade stecken.
Kurswechsel Kindheit, dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit. Ich fange als erstes mal an mit der Situation, ja, die aus meiner Praxis tagtäglich jede Woche her und sich. Wir glauben, er hat ADHS. Das hat tatsächlich eine Mutter zu mir gesagt, der Sohn 9 Jahre, 3. Klasse, bevor ich überhaupt irgendwo Hallo sagen hab können, bevor ich das Kind anschauen hab können, bevor irgendwer was wirklich abgeklärt gehabt hat. Die Lehrerin hat's gesagt, die Kinderärztin hat überwiesen und die Mama hat nachts natürlich schon gegoogelt. Und das Kind, das ist neben mir gesessen und hat auf den Boden gestarrt. 9 Jahre alt und schon mit einem Etikett, das noch gar keiner draufgeklebt gehabt hat. Und ich sag's dir ganz ehrlich, das passiert mir echt fast jede Woche. Schauen wir uns aber mal an, was die Zahlen zu diesem Thema ADHS sagen. Laut KIK-Studie vom Robert-Koch-Institut hat in Deutschland ungefähr jedes 20. Kind irgendwann mal die Diagnose ADHS bekommen. Jungs viel häufiger als Mädels. Soweit so bekannt. Aber jetzt kommt der DAK, Kinder- und Jugendreport, zeigt seit Jahren, wo du wohnst, entscheidet mit. In manchen Regionen werden doppelt so viele Kinder mit ADHS diagnostiziert wie in anderen. Doppelt. Und das ist zur objektiven Krankheit. Und dann gibt's da diese eine Studie, die mir einfach nicht aus dem Kopf geht. Forscher haben sich in mehreren Ländern, auch in Deutschland, angeschaut, welche Kinder ADHS-Diagnosen bekommen. Das Ergebnis? Die jüngsten Kinder im Schuljahrgang, also die Sommerkinder, die ja knapps Jahr jünger sind als ihre Klassenkameraden, die haben tatsächlich ein deutlich höheres Risiko, eine ADHS-Diagnose zu kassieren. In manchen Auswirkungen sogar bis doppelt so hoch. Was heißt das im Klartext? Manche Kinder sind nicht ADHS, sie sind einfach erst 6, während die anderen schon fast 7 sind. Und das ist ja nur das eine. Es gibt mindestens 4 andere Sachen, die zum Verwechseln so aussehen wie ADHS. 4 Themen, die wir einfach checken sollten, bevor wir überhaupt das Wort in den Mund nehmen. Als erstes einmal das Thema Reizüberflutung. Schau dir mal an, wie ein durchschnittliches Kind heutzutage lebt. Morgens Handy, 6 Stunden Schule, Frontal, Wechselstunden, Lärm in der Pause, mittags Hausaufgaben, nachmittags Verein oder Tablet. Abends YouTube. Die Jim und Kim Studie zur Mediennutzung zeigen jedes Jahr aufs Neue. Kinder verbringen mehrere Stunden am Tag vorm Bildschirm. Mehr als sie sich draußen bewegen letztendlich. Klar kann sich so ein Kind nicht konzentrieren, sein Hirn ist abends so platt wie deins nach einem Doppelworkshop. Das zweite Thema. Schlafmangel und Ernährung. Die Schlafforschung ist sich da total einig und ist total eindeutig. Schulkinder zwischen 6 und 12 brauchen 9 bis 11 Stunden Schlaf. Was kriegen aber viele? 7, 8 vielleicht. Und wenn dann das Handy bis 10:30 im Bett liegt, gute Nacht, Konzentration. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, schon eine einzige Stunde weniger Schlaf reduziert die Aufmerksamkeitsleistung am nächsten Tag messbar. Und Schlafmangel sieht im Verhalten letztendlich genauso wie ADHS aus. Zappelig, unkonzentriert und gereizt. Und dann ist Frühstück. Ein Kind, das mit einer halben Banane und einem Glas Kakao zur Schule rennt, kann um 10 nicht mehr denken. Sein Blutzucker ist im Keller und das ist kein ADHS, ist einfach Hunger. Das dritte Thema. Bindung und Beziehung. Das ist das Thema, an dem alle letztendlich irgendwo ein kleines Stückchen vorbeischauen. Aber die Forschung ist sie da tatsächlich eindeutig. Kinder, die sich emotional nicht sicher fühlen, können einfach nicht lernen. Bruce Perry, der ist Neurowissenschaftler, einer der renommiertesten Traumaforscher weltweit, sagt seit Jahrzehnten, erst Sicherheit, dann Beziehung. dann denken. Und genau diese Reihenfolge ist entscheidend. Wenn ein Kind zu Hause keinen Anker hat, weil alle gestresst sind, weil keiner mehr richtig zuhört, weil die Mama nebenbei noch am Laptop sitzt, während das Kind erzählt, dann wird dieses Kind einfach nicht ruhig. Egal, wie viel Methoden du letztendlich draufpackst. Und das vierte Thema, Hochsensibilität und Hochbegabung. Ellen Aron, die das Konzept Hochsensibilität wissenschaftlich erforscht hat, schätzt, dass ungefähr 15-20% aller Menschen so verdrahtet sind. Die nehmen alles intensiver wahr, Geräusche, Licht, Stimmung, sogar Stoff am Körper. Setzt so ein Kind in der dritten Klasse mit 28 anderen, Neonlicht, ständigen Lärm, dann macht es einfach zu. Und was dann letztendlich aussieht wie Abwehr, Unruhe, ist eigentlich Überforderung. Und bei hochbegabten Kindern dasselbe in Grün. Nur, dass es sie nicht aus Überreizung entsteht, sondern aus Langeweile letztendlich irgendwo ein kleines Stückchen verabschieden. Und das sechste sind vier Themen. Und irgendwie schauen alle vier Themen aus wie ADHS. Reizüberflutung. Denk einmal an dich, wenn einfach zu viel und überall immer alles da ist. Ist Lärm, Licht, Handy, Tablet, irgendwo bimmelt und klingelt immer. Geh mal in dich, wie geht's dir da? Was passiert, wenn du zwingend schlafst? Tatsächlich, ich habe momentan so eine super coole Netflix-Serie, wo ich echt lang Fernseh schaue und zu lang Fernseh schaue. Nächsten Tag kriege ich natürlich nichts auf drei, da tue ich mich so schwer mit der Konzentration. Aber der Bindung und Beziehung, wie ist es bei dir, wenn du dich nicht sicher fühlst? Konntest du da konzentrieren? Na, wahrscheinlich nicht, weil du die ganze Zeit dich nach diesem Gefühl sehnst und schaust, wo fühle ich mich sicher, wo fühle ich mich geborgen? Genauso bei Hochsensibilität und Hochbegabung. Und jetzt kommt die Frage, die viel zu selten letztendlich gestellt wird, die eigentlich am Anfang stehen müsste, aber irgendwie immer irgendwo hinten runterfällt. Nicht, hat das Kind ADHS, sondern stimmen überhaupt die Rahmenbedingungen? Aber das ist keine Esoterik, nein, um Gottes Willen. Das steht sogar schwarz auf weiß in den offiziellen Diagnosemanualen. Im ICD-11 und in DSM-5 steht ganz klar, andere Ursachen müssen ausgeschlossen werden, bevor jemand ADHS diagnostiziert. Schlaf, Stress, Lernumfeld, andere Erkrankungen. Alles muss vorher vom Tisch sein. Macht es jemand systematisch? In der Praxis selten. Amy Ernst, ein Neurowissenschaftler an der Yale University, hat in vielen Studien letztendlich gesagt, schon mäßiger Stress legt den präfrontalen Kortex lahm, genau den Teil des Gehirns, der für Aufmerksamkeit, Selbstkontrolle und Impulshemmung zuständig ist. Also genau das, was beim ADHS-Test gemessen wird. Das heißt, ein gestresstes Kind schneidet beim ADHS-Test schlechter ab. Nicht, weil es ADHS hat, ne, sondern weil sein Hirn gerade im Überlebensmodus läuft. Und wenn wir den Rahmen nicht prüfen und einfach diagnostizieren, behandeln wir einfach ein Symptom, obwohl die Ursache woanders liegt. Was heißt es aber jetzt für dich? Egal, ob du Mama bist, Papa, Lehrerin, Coach oder Trainerin. Vier Felder, vier Checks, bevor irgendwer das Wort ADHS sagt. Zum Ersten, Schlaf, Bewegung und Ernährung. Ein einfacher Startpunkt. Handy und Tablet raus aus dem Kinderzimmer. Wir sind 2 Stunden vorm Schlafen. Das ist letztendlich die niedrigste Hürde mit der größten Wirkung. Zweite, Tagesstrukturen, Rituale. Ein Tipp, mit dem du sofort starten kannst. Eine feste Morgenroutine, jeden Tag gleich. Kinder lieben Vorhersehbarkeit. Das beruhigt das Nervensystem schon, bevor der Tag richtig losgeht. Und auch wenn du in der Schule, im Klassenzimmer, in den Coachings bist, immer eine wunderschöne Routine einführen oder ein schönes Ritual einfach zum Runterkommen. Die Beziehungsqualität, das ist der wirksamste Hebel. Jeden Tag 10 Minuten ungeteilte Aufmerksamkeit. Handy weg, alles weg, nur dein Kind und du. 10 Minuten, das ist nichts und gleichzeitig ist endlich alles. Aber auch du als Lehrerin kannst einfach durch eine schöne Fragerunde in der Früh, bevor ihr mit dem Unterricht startet, vielleicht loslegen. So, hey, was waren die letzten Tage schön oder auf was bist du stolz? Mit dem fange ich zum Beispiel meine Coachings immer sehr, sehr gerne an. So baue ich eine wunderbare Beziehung auf und das Kind merkt, hey, ich höre da wirklich zu und interessiere mich tatsächlich für dich. Schule und Lernumfeld. Das, womit du anfangen solltest. Beobachte eine Woche lang, wann genau die Unkonzentriertheit wirklich auftritt. In welchem Fach, bei welchem Lehrer, zu welcher Tageszeit. Da steckt schon oft die halbe Antwort drin. Und erst wenn diese vier Felder prüft sind und das Kind zeigt immer nur deutliche Schwierigkeiten, dann macht der Weg zur Diagnostik wirklich Sinn. Vorher behandelst du ein Symptom, dessen Ursache womöglich woanders einfach liegt. Und wenn du eins aus dieser Folge mitnimmst, dann das. ADHS ist eine echte Diagnose. Und für manche Kinder ist sie ein Segen, weil sie endlich Verständnis und passende Unterstützung bekommen. Aber sie ist nicht die erste Antwort, sie ist die letzte. Schau zuerst auf den Rahmen, Schlaf, Struktur, Beziehung, Umfeld. Das sind nur einige wenige. Und glaub mir, du wirst überrascht, wie oft das schon den Großteil loslässt und löst. Und wenn du jetzt denkst, okay gut, das macht Sinn, aber wo fange ich an? Dann, hey, ich habe was für dich. Ich habe genau dafür meinen Minikurs gemacht, das ganzheitliche Konzentrationssystem. Da bekommst du die vier Rahmenfelder und noch mehr als komplettes System aufgedröselt mit konkreten Soforthilfemaßnahmen, einfachen Schritten und allem, was du brauchst, um dein Kind dort abzuholen, wo es wirklich steht. Damit du nicht mehr rumprobieren musst, was hilft, sondern einen klaren Weg hältst und den klaren Weg bekommst. Wir haben da 8 Felder, die du ganz einfach einskalieren kannst, da entsprechend die Ursache siehst und dann mit Sofortmaßnahmen und Soforthilfen schon loslegen kannst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wenn du jemanden kennst, der gerade mitten in der ADHS-Frage steht, hey, schick ihm doch die Folge weiter. Manchmal verändert ein anderer Blick einfach alles. Und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir und bis demnächst. Also mach's gut, Servus, Pfiati.